Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Kleinstadt Vibes, heute mit Frank Henschel. Frank beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der Forster Stadtgeschichte. Wir unterhalten uns darüber, wie er an dieses Thema Geschichte der Stadt Forst rangeht, was ihn daran so fasziniert und wie viel Indiana Jones denn eigentlich in ihm steckt und was man denn hier in Forst so über die eigene Geschichte denn erfahren kann. Und wir erfahren auch etwas über eine kleine Schatzsuche, die hier in Forst gerade jetzt auch noch stattfindet. Also hört einfach rein, viel Spaß mit der neuen Folge mit Frank Henschel. Hallo Frank, erstmal vielen Dank, dass du da bist und dass du heute ein paar Minuten Zeit mit mir verbringen möchtest und vielleicht auch so ein bisschen ein paar Fragen beantworten möchtest oder auch so ein bisschen was von dir erzählen möchtest. Ich habe dich angefragt oder eingeladen aufgrund dessen, dass du sehr aktiv in der Forster Stadtgeschichte bist. Das zumindest ist das, woher ich dich kenne. So, und ich find's halt interessant, auch mal die Perspektive zu sehen, weil ich glaube, viele Menschen beschäftigen sich gar nicht so wirklich mit der Geschichte ihrer eigenen Stadt. Aber da bist du ja, denke ich mal, der perfekte Ansprechpartner heute. Und du bist ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien oder beziehungsweise bei Facebook, was ich so sehe. Also ich sehe, glaube ich, jede Woche Minimum einen Post von dir. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, hallo Christian, schönen Dank für die Einladung. Ja, spannendes Projekt, was du hier vorhast, bin ich gern noch mit dabei. Ja, Frank Henschel, 57 Jahre jetzt alt, seit 33 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, lebe ja fast ununterbrochen bis auf 2 Jahre mal hier in meinem Forst, bin auch gern hier. Habt hier 2 Jungs mit meiner Frau großgezogen, die nun nicht mehr in Forst sind. Einer ist in Leipzig in der Werbung, einer in Cottbus am CTK. Und ja, so sind wir beide, oder meine Frau in Guben und ich hier in so einer typischen sozialistischen Stadt groß geworden. Ich im Plattenbau, sie im Plattenbau. Und heute sind wir auf der eigenen Scholle und haben uns da wunderbar eingelebt.
Sehr gut. Also du bist gebürtiger Forster?
Ich bin gebürtiger Forster, jawohl, genau.
Was machst du beruflich?
Ich habe gelernt mal MSR-Mechaniker und habe dann gemerkt, das ist nicht so ganz das Richtige für mich. Bin dann nochmal über ein, ja, heute sagt man soziales Jahr vielleicht, früher oder zu DDR-Zeiten hieß es bei Kirchens diakonisches Jahr, dann in so einen Ort Sozialarbeit hineingeraten, habe dann mal in so einem Behindertenheim gearbeitet und habe gemerkt, okay, das sind so Dinge, die vielleicht mir besser oder mehr liegen. Und habe dann nochmal soziale Arbeit studiert und dann auch dieses bei der evangelischen Kirchengemeinde, aber auch in der Diakoniestation hier in Forst gemacht und dann schon gemerkt, da ist es in dem Bereich ganz gut, den Wohn- und den Arbeitsort zu trennen. Ja, und habe mich dann auf eine Stelle in Cottbus geworben bei der AOK und bin dort ja auch schon über 2 Jahrzehnte im sozialen Dienst. So mit Schwerpunkt eben Arbeit mit Menschen, die in Not sind, die in einer Suchterkrankung sind, die in einer Krebserkrankung sind, die in einer psychischen Krise sind.
Es ist auch selten, dass jemand so lange im gleichen Beruf oder beziehungsweise noch an der gleichen Stelle ist.
Das war eine, so wie ich es noch in Erinnerung habe, eine sehr begehrte Stelle gewesen. Und mein damaliger Chef hat gerade gesagt, es waren 190 Bewerbungen.
Okay.
Und das wird gute Gründe haben, warum man dann auch etwas länger bleibt.
Warum sagst du, dass es besser ist, den beruflichen Ort und den Wohnort zu trennen?
Nun, ich denke, wenn man mit Menschen in einer Suchterkrankung zu tun hat, mit Drogensüchtigen, mit Menschen, die in der Schizophreniephase sind, ja, dann habe ich nicht unbedingt Lust, dass ich die am Wochenende dann auch im privaten Bereich, vielleicht auch noch auf der Scholle dann irgendwo habe. Das ist dann irgendwann nicht mehr so familienkompatibel. Da möchte man das dann schon trennen. Dann ist die Arbeit eben 24 Kilometer und die Menschen, die ich da begleite, auch 24 Kilometer woanders. Und hier ist dann auch wirklich Feierabend und Schluss. Und dann ist man, braucht man auch diesen Schutz und auch diese Trennung, um das auch so lange machen zu können. Ansonsten kann man daran auch, ja, selber auch krank werden.
Ich glaube, es ist ein hartes Pflaster, auf dem du dich da bewegst, ne?
Also, ja, es hört vor allen Dingen nicht auf. Es ist ein Sisyphus-Stein, den man immer wieder rollt. Und das macht's auf der einen Seite, sag ich mal, es ist anstrengend, ja, und, aber man sieht eben auch durchaus Erfolge. Ja. Aber man sieht eben auch Menschen, die denen man nicht helfen kann. Und das ist dann tut dann auch weh. Und da brauchen wir dann auch Strategien, um das kompensieren zu können.
Okay, also dein Beruf hat ja augenscheinlich mal gar nichts damit zu tun, weswegen ich dich eigentlich eingeladen habe. Forster Stadtgeschichte. Ist das eher ein Hobby für dich, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen, dich damit auseinanderzusetzen?
Ja, solche Dinge sind ja auch also für mich oder bei mir ist es ein langer, langer Prozess gewesen. Also ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht, ja, wie ist es denn so gekommen? Und es ist mir eingefallen, ja, ich war schon in so einer Schul-AG, wo es um Geschichte ging, wo wir mal auch ein Limes gebaut haben oder wo auch mal tatsächlich schon in den alten Tageblättern, also ein guter Archivware, konnten wir da schon mal Einblicke gewinnen. Als Kind, ich bin in der katholisch-apostolischen Kirche groß geworden, da war mir auch die alte Schrift nicht ganz so fremd, also für mich war sie selbstverständlich, ich konnte sie lesen und das war die Sache dann schon damals auch sehr einfach gemacht. Und dann gab es, denke ich, nochmal so einen ganz entscheidenden Punkt, viele Forster werden sich nochmal dran erinnern, es wurde ja so ein Kirchbauverein gegründet, der sich dann um die Sanierung der Stadtkirche gekümmert hat. Und das war schon ein großes Projekt, die ganze Außensanierung mit Dach und Fassade, Trockenlegung und so weiter, also auch ein sehr großer finanzieller Batzen war da zu stemmen. Und das war klar, das kann die Kirchengemeinde nicht alleine. Das ist zu groß. Und es ist neben dem Wasserturm vielleicht das prägendste Gebäude in der Stadt. Und deshalb war es mir wichtig, nicht nur den Menschen unserer Kirchengemeinde, sondern eben auch den Forstern selbst nochmal dieses Gebäude mit allen geschichtlichen Inhalten, die ja hier auch viel unter der Erde liegen, bekannter zu machen, auch liebenswerter zu machen und auch so als Identifikation dieser Stadt so ein Stückchen mit aufzubauen. Und da muss man natürlich mit Geschichte arbeiten. Ne? Und dann kommen natürlich die Biebersteine, dann kommt der Graf Brühl und dann fängt man an mit solchen Figuren. Und dann hat man auf einmal Bekannte in Brodifürten, ja, die dann, in dem Schlossbereich so aktiv sind und da forschen und sammeln, alte Ansichtskarten und so weiter. Und so entwickelt sich das einfach so, dass man einfach Wissen anhäuft um diese Stadtkirche, um die Menschen, die da beerdigt sind und ihre letzte Ruhe haben, den Forstern auch wichtig zu machen. Und es ist ja letztlich auch gelungen. Wir haben ja hier doch recht groß den 250. Todestag vom Grafen nochmal bedacht, den Sarg saniert, die Gruft saniert und so weiter. Dieser Funke sprang auch dann in die Stadt über und so waren die Leute auch spendenbereit. Hm. Ja, also nicht nur eben, dass die Gemeinde dann das alles so selber gestemmt hat, sondern wir haben in 408 Tagen 100.000 Euro eingesammelt.
Wahnsinn.
Und das dachte ich, meine Güte, also was im Forst so geht. Ne? Hm. Und da haben natürlich ganz, ganz, ganz viele mitgewirkt und das war auch ein ständiges Ringen um Ideen, wie kann man das machen? Ja, wir haben Sonnenuntergangs-Kirchturmführung gemacht. Ja, wir haben in großen Lettern immer den Spendenstand an das Geländer der Stadtkirche oben am Turm deutlich gemacht und so weiter. Und die Leute sahen auch dann die Veränderung und haben dann jeder auch dann ihr Schaflein dann und so oder viele dann ihr Schaflein damit beigetragen. Aber wie gesagt, das war so eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadtkirche, mit der Geschichte des Grafen Brühl. Ja, und dann kommt das eins zum anderen. Und dann war vielleicht noch so ein entscheidender Punkt. Irgendwann sprach mich dann Hagen Pusch an. Hagen Pusch war ja lange Zeit auch Museumsvereinsvorsitzender und hatte, so wie ich es in Erinnerung habe, auch so das Forster Jahrbuch in der Redaktion oder in der Hauptverantwortung. Ist ja eine sehr schöne Reihe geworden. Und er sprach mich dann an mit Schuh. Schreib doch mal was fürs Forster Jahrbuch und schreib auch über diese unglaubliche Aktion mit der 100.000 Euro Spendenaktion. Und das habe ich mich natürlich erstmal gefreut, dass das auch eine Wertschätzung kam, dass man das sogar in einem Forster-Jahrbuch festhalten möchte. Und zum anderen habe ich gemerkt, Mensch, wenn man das so aufschreibt und dann später nochmal nachguckt, dann sieht man, der Artikel ist auch im Landeshauptarchiv in Potsdam und so. Da dachte ich, Mensch, das war nicht schlecht. Und so habe ich dann auch angefangen, Dinge, die mir manchmal so als kleiner Splitter so auf den Tisch kam, da weiter zu forschen, und so daraus haben sich dann wieder neue Geschichtsartikel ergeben, für das Forster-Jahrbuch und so.
Aber von welchem Jahr reden wir, wo das so ein bisschen aktiver wurde?
Wir sprechen eigentlich intensiv von zwischen erstmal den Jahren 2008 bis 2018. Mhm. Das war so die Zeit, wo der Kirchbauverein sehr, sehr aktiv war. Und Mitte dieser Zeit fiel dann auch dieser erste Jahrbuchartikel hinein. Mhm. Und ja, so wuchs das dann, das Interesse immer noch an Geschichte und eben auch diese Dinge festzuhalten in irgendeiner Form, damit sie nicht irgendwo wieder verloren geht. Und dann wir wissen das ja selber, neue Medien, neue Möglichkeiten, grenzenlose Möglichkeiten. Ich kann heute in Archiven suchen, die nicht mal mehr bloß auf diesem Kontinent liegen, sondern auch in anderen. Also die Möglichkeiten sind unglaublich, und das haben bestimmte Heimatforscher vor, zu DDR-Zeiten, aber eben auch noch davor, deutlich im 20. Jahrhundert, also was weiß ich, 1920, wo das nochmal so eine Hochzeit war, das haben die nicht so gehabt. Mhm. Ja. Und deshalb kann man wunderbar auch da nochmal ansetzen, da wo sie Lücken haben, wo sie auch festgestellt haben, da geht es jetzt irgendwie gar nicht weiter. Das war für mich immer nochmal so ein Punkt, da nochmal anzusetzen und tiefer zu forschen und jetzt die neuen Möglichkeiten. Und ich meine, viele kennen ja noch oder vom Namen her das Markoheim in der Dürchhoffstraße, ne? Das muss man so als Beispiel. Das ist ja dann für uns dann noch oder bis in die 90er Jahre hin ein Altersheim gewesen. Ja, aber was hat es damit so auf sich, ja? Mhm. Und dass das eigentlich ein Forster Junge ist, der in Amerika in Brooklyn mit Batterien richtig, richtig reich geworden ist.
Okay.
Ja? Das weiß ja keiner so richtig, ne? Und an ihn erinnert eine Eiche in unserem Forster Stadtpark. Und ja, Gerd Kundisch war einer auch so der Heimatforscher hier, so vor allem in den 90er, 2000er Jahren noch. Heute ist er nicht mehr hier in Forst. Und dann hatte der zum Beispiel auch so eine Lücke. Er hatte nie ein Porträt von diesem Mann. Ne? Und zack, man findet eben Nachfahren in Amerika. Und auf einmal hat man dann die Kontakte, und dann gibt es auch Fotos und dann gibt es auch Patentbilder und so weiter von diesen Batterien. Und so kommt eigentlich immer wieder was Neues auf den Tisch. Und dann ist es der Heinz Rühmann. Ja, und das packt einen. Dann.
Okay,
also da merkt man auch, man kann Leute mitreißen. Dass gerade jetzt diese Rühmann-Geschichte, ist ja dann ein tolles Projekt geworden, dass wir dann nochmal diesen Film da zeigen konnten aus den 30er Jahren. Wir werden jetzt auch nochmal eine Infotafel auf der Rennbahn aufstellen, wenn da dieses erste Rennen wieder stattfindet auf der sanierten Bahn und so. Ja, es gibt immer wieder was Neues, und das lässt einen dann auch nicht los. Und so, wenn man eins abgeschlossen ist, ist sofort.
Okay, also die Geschichten sind nie zu Ende erzählt, sagst du.
Ist nie zu Ende erzählt, und wenn, selbst alte Geschichten lassen sich eben weiter verfolgen. Ne? Und es kommt auch immer wieder was absolut Neues dazu.
Ne? Okay, also ich gehe schwer davon aus, du machst das ja nicht alleine. Ne? Also seid ihr ein Verein, oder ist das einfach nur eine Gruppe von Menschen, die sich zusammenfinden und
Nein, ich denke, die Grundlagen dieser oder da, wo es sich bündelt, das ist der Museumsverein.
Okay.
Ne? Das ist
bist du dort aktives Mitglied, oder?
Ja, jetzt ja. Das ist ja der Verein, der lange Zeit das Museum geführt hat und jetzt natürlich die Aufgaben zu groß geworden sind, um das zum ehrenamtlichen Verein dort zu stemmen. Deshalb hat der Museumsverein das Museum abgegeben und ist ja nun wieder in die Stadt oder städtisch geworden und im Kulturbetrieb aufgegangen. Und so sind da auch Freiräume da, ne? Und die nutzen wir auch jetzt wieder ganz aktiv. Mhm. Also einmal, wie gesagt, das ist so ein Klassiker. Ich weiß nicht, wie viel der Jahrbuch jetzt kommen wird. Es sind, glaube ich, schon 15, 16 Stück erschienen. Das ist schon eine irre Geschichtssammlung. Und das ist so eines der Hauptstandbeine. Und das Zweite, und das war dann mal so ein Wunsch, der aus dieser Gruppe so mit entstanden ist, das sind die sogenannten Forster-Geschichtsstammtische. Ne? Mhm. Da haben wir voriges Jahr, so um die Zeit genau, bei Franzl Worrich noch den 100. gefeiert. Ja, da war nämlich auch der Erste. Und
also es gab schon 100 Stammtische?
100 Stammtische, okay. Über 10 Jahre.
Genau. Über 10 Jahre. Also, wie oft macht ihr das?
Einmal im Monat.
Einmal im Monat. Also wirklich jeden Monat ein Stammtisch?
11 im Jahr, den Dezember lassen wir aus.
Okay, genau. Gut. Wo findet das denn immer statt? Also sind wir unterschiedlich?
Ganz unterschiedlichen Orten.
Okay.
Umso die Möglichkeiten jetzt im Museum einen festen Standort zu haben, die sind ja sowieso gerade nicht gegeben, aber es sind eben viele Outdoor-Stammtische. Der letzte war jetzt in Forstberge in Giorgecchi, da haben wir die zweite Erkundungswanderung gemacht, also es wird 3 geben. Jetzt der nächste wird draußen in Jerischke beim Wein gut sein. Ich organisiere nicht alle inhaltlich, ja, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wie Marbach da, glaube ich, heißt, genau, wie das gut dort heißt. Und es ist eine Gruppe von 10, 12 Leuten, die da aktiv mitdenkt und selber eben auch, das ist auch das Schöne, selber Vorträge gestaltet. Ja, also wir haben selten vielleicht 10% Dozenten oder Vortragende von außerhalb, sondern es sind alles Menschen aus dieser Stadt, die hier was zu sagen haben, die was Spannendes zu erzählen haben. Ja, Erhard Mieg, der Rosemarie Ackermann trainiert hat, ja, oder viele Dinge macht der Hagen Pusch mal zu Notgeld oder zu Stadtumbau in der 70er Jahre oder zur Bahnhofsgeschichte. Christian Schmidt, das ist so ein naturverwobener Mensch, der macht tolle Naturwanderungen, wo ich noch nie in meinem Leben war, in der Bruchmühle in Kölzig oder am Luisensee. Ne? Und jetzt haben sich die Flieger noch mal ein bisschen gefunden. Die werden jetzt auch dieses Jahr noch mal was zum Flugplatz preschen machen. Ja, so auch ein Thema, wo ich ziemlich weit davon entfernt bin. Also man merkt, was diese Dinge so angeht, es ist unglaublich viel Potenzial da. Und es ist auch so, dass eben so viele Menschen da sind, die sich durchaus getrauen, vor 60, 70, 120 Leuten eben auch mal was Gescheites eine Stunde auf die Beine zu stellen.
Mhm. Wenn ich so an Geschichte denke, ne, dann denke ich ja so an den trockenen Unterricht von damals, ne, in der Schule. Oder halt an Indiana Jones.
Ne, an
die,
was?
Indiana Jones, die Indiana Filme.
Jones, ne? Okay.
Aber wie kann man sich denn eure Arbeit so vorstellen? Also ist das halt wirklich viel recherchieren, viel lesen? Oder geht ihr raus und grabt irgendwo was aus? Oder ist es... Ich habe ja auch auf der Facebook-Seite gesehen, ihr saniert auch viel. Ne?
Ja.
Also wenn jetzt irgendwo was vielleicht gefunden wurde bei einer Wanderung oder sowas, dass ihr das aufbereitet.
Ja.
Wie kann ich mir da eure Arbeit da vorstellen? Also ihr werdet nicht mit Hut und Peitsche unterwegs sein, gehe ich davon aus.
Also ich denke, es ist von allem was dabei.
Okay.
Ja, also Indiana Jones, wenn man so will, auch das. Ja. Nur wir sind eben... auch in Deutschland,
ja,
und ist doch vieles sehr reglementiert, auch was denn den Eingriff mal in die Erde so angeht, also da fröhlich mal so als Laie da ein Loch zu buddeln.
Also man darf
nicht jetzt, überall gut an.
Man darf jetzt nicht einfach mit dem Spaten in den Wald gehen und sagen, ja, hier guck mal, da guckt ein kleiner Stein raus, den buddel ich jetzt mal aus, oder?
Wo kein
Kläger, da kein Richter.
Die Neugier siegt natürlich dann schon auch. Aber nein, wir haben, ich denke, das ist auch ganz offiziell auch so gelaufen. Wir haben es auch so publiziert auf der Homepage des Museumsvereins. Wir suchen eine Kanone aus dem Jahre 1813. Ne? Gibt da mehrere schriftliche Aufzeichnungen. Und nicht bloß bei irgendwelchen Hobbyhistorikern, sondern bei Rudolf Grenz unter anderem. Das ist dann ehemaliger Mulgnitzer, der dann in Marburg da ein bekannter Historiker war. Der hat sich auch nochmal mit Funden in der Lausitz beschäftigt und auch der nimmt dieses Thema auf. Also das hier.
Du hast gerade gesagt, ihr sucht eine Kanone.
Wir suchen eine Kanone, ja.
Hier irgendwo ist eine Kanone versteckt, oder?
Nein, nicht versteckt. Wir reden jetzt, wie gesagt, über eine Zeit. 1813, Napoleon ist auf dem Rückzug, geht ja in Richtung Völkerschlacht nach Leipzig und verschiedene russische, kosakische Heere eilen ihm ja letztlich nach und Im Bereich Yetegari ist eben die Überlieferung, dass dort eine dieser Kanonen versunken ist im Schlamm.
Okay.
Und dass man die nicht geborgen hat.
Ne? Und das heißt, irgendwo unter einem Feld in Yete oder Gari schlummert noch eine große Kanone. Genau.
Und wir haben auch schon ein sehr, sehr großes Stück sondiert. Wie gesagt, das ist sehr aufwendig. Das muss man einfach so sagen. Also es hat wirklich keine Indiana Jones Romantik. Man hat eine Bauerngenossenschaft, die natürlich da ihr Geld verdienen will. Also hat man erstmal nur ganz geringes Zeitfenster, um da überhaupt auf so ein Feld dann da was zu sondieren. Dann hat man natürlich die Denkmalpflege beziehungsweise die Archäologen des Landesamtes immer mit dabei und muss erstmal da viel Papier bewegen, um dann das auch überhaupt machen zu können. Und dann kommt auch immer einer mit gucken und hält da ein Auge drauf. Und dann hat man im Prinzip möglicherweise dann Fundstellen, die interessant sind. Dann muss man wieder ein Jahr warten, um dann mit dem Bagger und auch mit dem Muni-Bergungsdienst und was dann auch so alles so dazugehört, dann auch wirklich in die Erde greifen zu können.
Aber das kostet ja auch richtig Geld.
Ja, aber da haben wir Glück gehabt. Das sind uns sehr wohlgesonnene Leute gewesen. Also die Sondierungsfirma war so irgendwo aus dem Randbergbaubereich. Die müssen da auch Geologie und Sondierung machen. Die haben das, sage ich mal, für sehr günstig gemacht. Und das mit den Muni-Leuten, das war dann auch nicht so kompliziert. Und das Landesamt war dann einfach da. Also von daher, die Kosten sind jetzt gar nicht so sehr erheblich, aber der Aufwand und die Wartezeit, da dann wirklich mal in die Erde greifen kann. Und wir haben zwei interessante Stellen gefunden, die sich aber leider nicht als das entpuppt haben, als das, was wir eigentlich also erwartet haben.
Okay, aber vielleicht ein bisschen erträumt. Habt ihr trotzdem was gefunden? Oder?
Ja, also, eins war erstaunlicherweise ein Kabelgewirr. Also wir haben da Anschläge gehabt auf 1,50 Meter ungefähr, 1,80 Meter. Und es war dann aber doch ein Kabelsalat, ein Kabelgewirr, was dort hätte nicht sein sollen.
Okay, da hat irgendjemand was verbuddelt oder
entsorgt? Nein, war einfach nicht eingezeichnet. Okay. Und das andere war auch nicht eingezeichnet. Und das wundert mich bis heute, warum das eigentlich auf diese Magnometer-Technologie da angeschlagen hat. Es war ein Fundament mitten auf dem Feld, aber mit Steinen im Klosterformat. Also muss sehr alt gewesen sein.
Okay.
Auf keinen der Messtischblätter oder Urmesstischblätter, und da sind wir ja schon bei 1800 und etwas, war das Ding eingezeichnet. Also das war schon ein durchaus nicht ganz uninteressanter Fund, aber war, wie gesagt, nicht das, was ihr erwartet
habt. Nicht das, was ihr gesucht habt eigentlich.
Genau.
Aber gibt's öfter solche Zufälle, dass ihr nach was ganz anderem sucht, aber trotzdem Sachen herausbekommt oder Sachen findet? Oder war das jetzt mal eine Ausnahme?
Ach, das müssen dann die Archäologen sagen.
Ah, okay.
Also da, das machen wir dann wirklich zu selten. Das war eines dieser abenteuerlichen Dinge. Okay. Ansonsten, du hast das angesprochen, wir restaurieren auch ein paar Dinge oder haben eben angefangen, Dinge wieder in den Blick zu nehmen, die so ein bisschen vernachlässigt worden sind, die aber auch spannend sind. Ich meine, wir haben draußen eine sogenannte Unterhaltungsgrenze. Da endet im Prinzip der alte Stadtkreis Forst und der Kreis Sorau fängt dann an. Ne? Und da wurde das damals eben festgelegt, dass bis dahin eben die Straße von den Forstern zu unterhalten ist und ab dahin eben das Straßenamt eben in Sorau. Also wir reden natürlich über Steine, die schon vor 1945 eben da gestanden haben. Ne? Und der Stein stand da, war nicht kaum noch, also war nicht mehr lesbar. Es gab zum Glück noch ein altes Foto, wo man das nochmal ein bisschen rekonstruieren konnte. Ja, und dann ist eben in diesem, in dieser geschichtsinteressierten Truppe ist eben auch ein Malermeister dabei, der eben auch sowas mal dann wieder so richten kann. Oder dann hat sich das scheinbar ein bisschen rumgesprochen, dann kamen die Nauendorfer auf und zu, Mensch, unser Trompeterstein ist eigentlich auch ein schönes Objekt. Ne? Das Ding steht sogar unter Denkmalschutz. Der müsste auch mal wieder ein bisschen gerichtet und ein bisschen Farbe kriegen und so weiter. Ja, dann macht man auch sowas. Aber ich denke, das ist uns auch wichtig, dann die Dinge nochmal ein bisschen in den Kontext zu stellen. Also nicht bloß das Ding zu restaurieren, sondern einfach auch nochmal mit einer Zusatztafel nochmal zu erklären, worum geht's hier eigentlich? Was ist hier für eine Geschichte? Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel eben auch eine Sache, die uns noch daran erinnert, dass wir 200 Jahren sächsisch war. Ne? Und weil der ist ja auch in grün-weiß und erinnert an einen sächsischen Trompeter. Und das muss man dann einfach nochmal rausstellen. Ne?
Habt ihr schon Entdeckungen gemacht oder gab es mal so einen Fall, die lange vergessen waren, wo fast keiner mehr dran gedacht hat oder nicht mehr geglaubt hat, dass sowas noch existiert?
Ja, also im Grunde genommen fallen mir gerade ad hoc drei Dinge ein. Einmal, der eine oder andere hat es vielleicht mal jetzt schon im Vorbeifahren gesehen, ist ein kleiner, fast unscheinbarer Stein auf dem Weg zwischen Jamno und Dubron. Mhm. Stand nur drei Buchstaben, glaube ich, nein, zwei Buchstaben drauf, F und G, dann ein Kreuz und noch ein Datum, aber ohne der Jahreszahl in dem Sinne. Also stand eben nicht da 1800 oder 1900, sondern ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Datum drauf stand. Und das war ein verlorener Stein. Also das kein Mensch, wir haben dann in
War das ein Grabstein oder was war?
Ja, in diese Richtung geht es, da hast du völlig recht. Ist aber viel, also nicht so Schmuck wie eigentlich ein Grabstein. Es ist eher ein rauer Feldstein, der mit einem, einfach wie gesagt, ein paar Buchstaben dort beschriftet ist. Und sowas reizt natürlich. Ne? Und in dieser Gruppe, die wir da auch so haben, das nennt sich ja auch Arbeitsgemeinschaft Verschollenes, da sind schon auch Menschen, die sich auch in sowas verbeißen können. Mhm. Ne? Und die sind dann einfach losgezogen. Also in dem Fall war es Lutz Nährlich, der dann einfach gesagt hat, ja, Mensch, gucken wir doch mal unter diesen Daten im Archiv, im Forster Tageblatt, vielleicht steht ja was drin. Und siehe da, es ist tatsächlich kein Grabstein, aber es ist ein Unfallstein. Da ist der brühische Förster aus Bademäuse, aus Kleinbademäuse, ist dort wahrscheinlich angefahren worden, also er war mit dem Fahrrad unterwegs angefahren worden, ist dann so schwer verletzt, dass er dann auf dem Weg zum Krankenhaus dann so verstorben ist. Und das erinnert einfach an den Förster Gogler aus Kleinbademäuse, ja, wie gesagt, am Berg nach Dubrau.
Und da wurde die Unfallstelle mit einem Stein markiert, ja, genau. Also so wie es heutzutage ist, so
die wie die Kreuze genau. Also ist das gleiche System, aber wie gesagt, in dem Fall eine verlorene Geschichte, wenn wir das jetzt A nicht freigelegt hätten und B dann nicht noch diese Dinge im Forster Tageblatt gefunden hätten. Ja, und so, wir arbeiten ja auch viel mit polnischen Freunden zusammen. Wir haben zum Beispiel vom dritten Standesherrn, also die Familie Brühl ist ja hier verblieben bis 1945 und im Grunde genommen den vom Enkel, also von Brühls Enkel dann, haben wir mehrere tolle Dinge wiederentdeckt und auch wieder, sage ich mal, ein bisschen ins Bewusstsein gerückt. Und das ist aber, wie gesagt, in Kooperation mit Geschichtsinteressierten aus Förden, aus Borde. Einmal das sogenannte Grafenkreuz. Das ist im Prinzip die Unfallstelle, auch wieder eine Unfallstelle, wo der dritte Standesherr, also der Enkel von Heinrich von Brühl, vom Pferd gefallen ist und wenige Tage später dann so verstorben ist. Und da steht dann irgendwo in einer sehr interessanten, schönen Eichenallee, aber doch sehr abseits gelegen, steht ein riesen Findling, also was weiß ich, 2 Meter mal 1,50 hoch. Mhm. Und das erinnert an diesen Unfall. Irgendwann wurde das Kreuz, also war ein schönes Schmiedeeil, da das Kreuz drauf, irgendwann wurde mal das Kreuz gestohlen. Und wir haben aber dann eben auch ein neues wieder drauf geschweißt. Okay. Ne? Das und auch wieder diese Geschichte wieder dann so ein bisschen in Erinnerung gebracht.
Das ist drüben auf polnischer Seite?
Das ist drüben zwischen, also polnisch Biecz und Kolo, ne? Also zwischen Biecz und Kolo. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist dann auch einer der letzten verbliebenen Grabsteine der Familie aufgetaucht. Ein sehr einfach, aber sehr großer Grabstein von diesem dritten Standesherrn. Der lag in der Garage vom Pfarrer dort, ja, und denke ich mal, so ungefähr 2 Meter hoch, auch von der Gestaltung sehr interessant, was grafisch ganz gut gemacht ist. Ja, und da haben wir wirklich in unserer gemeinsamen Aktion das Ding dann wieder an die Kirchenwand gestellt und so wieder auch ins Bewusstsein gehoben. Und da lässt sich überhaupt noch so ein bisschen noch mehr forschen. Also wir waren jetzt, es gibt ja dieses Scheune, das große Munitionslager, ne, beziehungsweise die Munitions- oder Sprengchemieherstellungswerk, dieses Bunkerwerk. Aber daneben gab es eben auch ein DAK-Lager, ein DAK-Schwesternhelferlager, wo Schwestern eben oder ja, so medizinische, kleinere Bereiche dort ausgebildet worden sind für die Front, für die Betreuung der Soldaten. Und das war eine sehr moderne Anlage. Also nicht bloß hier so Holzbaracken, sondern wirklich fest und mit Turnhalle und wirklich auch sehr hübsch gestaltet, mitten im Wald. Und dort, also da findet man nichts mehr, außer noch ein paar Reste im Fußboden. Aber die hatten auch einen Brunnen. Also so wie der Weberbrunnen zum Beispiel, ja, oder ja, eben so.
Für die, die es nicht wissen, der Weberbrunnen, wo findet man den?
Ach, okay.
Ja, also wie gesagt, die Zielgruppe ist ein kleines bisschen jünger, sind wahrscheinlich nicht ja, alle so ja, geschichtsfit. Also richtig. Ich habe den Namen Weberbrunnen schon mal gehört, aber für ja, die es nicht wissen,
ja, ja. Ja, Weberbrunnen ist im Prinzip auf der anderen Seite der zerstörten Langbrücke. Es war ja ein unglaublich schön gestalteter Platz der 20er, 30er Jahre. Dr. Rudolf Kühn war damals hier der Architekt, der hier unser Krematorium, unser Gymnasium, das sind ja noch die großen verbliebenen Objekte, entwickelt hat. Und unter anderem eben auch die Bebauung auf der nun polnischen Uferseite. Ne? Mhm. Und er hatte dann immer an verschiedensten Stellen, das sieht man ja heute auch in der Stadt, auch die Kombination immer mit Kunst am Bau. Mhm. Ne, zu, ja, das war ihm auch immer wichtig und hat immer mit Dresdner Bildhauern zusammengearbeitet. Und da ist einer dieser Reste, dieser sogenannte Weberbrunnen, natürlich mit einer Weberfigur obendrauf, die es heute da nicht mehr gibt, aber die trotzdem noch erhalten ist. Und ja, das ist eigentlich so eines der, ja, für Geschichtsinteressierte und was noch so Forstberge angeht, ist das so mindestens eine der wichtigen Anlaufstellen. Mhm. Ne?
Wo kann man denn, wenn man hier so die Stadt geht, wo kann man denn hier wirklich lebendige Geschichte sehen? Ohne dass man es so wirklich mitkriegt. Also jetzt mal abseits von der Kirche und vom Wasserturm, aber es gibt ja wirklich noch viel mehr Sachen.
Ich war gerade, aber dieses Jahr wird es 120 Jahre Bibliothek geben und da gibt es so verschiedene Aktivitäten und wir waren jetzt auf den Spuren der Bibliothek mit einer Kinderrallye. 120 Jahre ist auch eine, ja, eigentlich eine Geschichte der Umzüge dieser Bibliothek. Und unter anderem sind wir dann vom Marktplatz oder von dem ehemaligen Rathaus kommt, wo natürlich nichts mehr ist, dann in Richtung Kaufland gelaufen und sind dann an der Uferstraße hängen geblieben. Mhm. Ja. Und ich finde es immer spannend. Wir hatten ja daneben auch noch eine Wasserstraße. Weder ein Ufer noch ein Wasser ist zu sehen. Ne,
an der zu Stelle. Sehen ist es nicht. Wer es weiß,
genau,
weiß, ne? Aber, warum es so heißt. Genau.
Richtig, richtig. Und das fand ich irgendwo wichtig, denn oder durchaus auch nochmal spannend zu erzählen, dass an der Stelle, wo wir im Prinzip vor diesem Schild gestanden haben, drunter eigentlich tatsächlich noch sowas wie der Lohmühlgraben fließt. Ne? Mhm. Beziehungsweise heute ist es ja mehr so ein Abwassergraben für Regenwasser. Und man kann ja beim, wie hieß das Jugendzentrum? Park 7. Da in der Nähe von Park 7 kann man ja sogar noch den Einlauf dann in den Mühlgraben dann wieder entdecken.
Also das war sozusagen ein Nebenarm vom Mühlgraben, der nochmal im Innenstadtbereich sozusagen langgeflossen
ist. Das war im Prinzip unsere Stadtgrenze, ne? Und unsere Stadt, ja, unser Stadtschutz. Wir sind ja eine der wenigen Städte, die ja keine Stadtmauer haben. Ne? Also, und wir hatten im Prinzip diese beiden Gräben, ne? Osten den Mühlgraben selbst ne, und dann im Westen im Prinzip dann diesen Lohmühlgraben, der quasi da im Bereich Touristinfo, Kaufland dort unten da so lang geht ne, und der dann die andere Seite der Stadt befestigt hatte. Ne. Und, ja, das sind so, klar, mit solchen Dingen muss man arbeiten, um einfach auch so ein Stückchen die so kleine Geschichten und aber auch große Geschichten dann mit zu entdecken. Ne? Es gibt aber auch so unglaublich viele andere Dinge. Geht mal an dem Laden Schönborn vorbei, ehemals, also quasi gegenüber der Kaufland einfach. Mhm. Also eine wunderschöne, ja, eine Art Putti-Figur. Ne? Drunter ist ein Dreieck, ne? Angebracht. Und es ist einfach eine spannende Geschichte, die da wahrscheinlich dahinter steht. Wir haben hier, das muss man natürlich noch ein bisschen tiefer recherchieren, aber wir haben hier ein Zeichen der Freimaurerei. Ne? Also wir haben ja eine Freimaurerloge gehabt und war dann später auch Altersheim. Aber hier haben wir auch nochmal ein sichtbares Zeichen von Menschen, die sich der Freimaurerei zugehörig gefühlt haben. Leider wissen wir noch nicht genau, ist ja noch eine Lücke, wie da die Verhältnisse waren, also wer da eigentlich sich so geoutet hat, dass er diesen Dingen dort nachgeht.
Freimaurer, ne? da muss ich gleich schon wieder an so an Hollywood-Filme denken, ne? Was es da so für tolle Geschichten und ja. Sagen um die Freimaurer gibt.
Ja, das hat aber wirklich Illuminati und sonst genau. Sachen zu tun.
Aber da könnte man sich vielleicht auch was ausdenken. Also wenn man jetzt so eine Geschichte erfinden möchte, sagen wir so, vielleicht könnte man sich da mit Forst und den Freimaurern, müsste man mit dem Gymnasium, mit dem DSP-Unterricht mal quatschen.
Ja, Forst und Geschichte und mal so zu Papier bringen. Ich fand es schon ganz schön, was der Enrico Schnick damals angefangen hat. Da diese Bademäuse dort mit der Brüschen Geschichte, mit Schatzsuche und so weiter so zu verbinden. Das hatte ich mir sogar noch so ein paar Dinge so versprochen, die dann so ein bisschen nachrücken rücken und die Dinge weiter als Serie irgendwo spannend am Laufen halten. Aber ist gerade eher auch ein bisschen ruhiger geworden. Also die Vermarktung des Aktuellen ist stärker im Vordergrund.
Ne? Na gut, das wie es halt immer so ist, ne? Es muss immer wieder was Neues sein.
Ja, aber es könnte ja auch Neues, eine neue Bademäuse-Geschichte sein können.
Na gut, wir warten mal ab, was da noch kommt. Ich werde den Enrico auch mal anfragen für den unbedingt. Podcast. Ne? Wenn du dir alte Fotos der Stadt anschaust, was ist das für ein Gefühl? Also ich sehe ab und zu mal in den sozialen Netzwerken alte Fotos der Stadt und ich denke mir so, wow, war das eine schöne Stadt. Also stellenweise ist es immer noch, aber durch die DDR, durch die ganzen Plattenbauten wurde ja auch viel einfach weggerissen und dort wurden Platten hingesetzt. Wenn du dir jetzt ein Foto anguckst, so von 1920, Stadtkern zum Beispiel, wie siehst du das, was denkst du da?
Natürlich, also da ist ganz, ganz, ganz viel Traurigkeit. Auf der anderen Seite liest man dann unter solchen abgebildeten Fotos dann häufig so Kommentare, ach, da würde ich auch mal gerne durchgehen und ach, wie war das alles schön und überhaupt so, ne? Und da habe ich dann manchmal schon meine Zweifel, ne? Weil es gibt nämlich dann tatsächlich auch wieder andere Fotos, zum Beispiel vom Wasserturm, so ein Stadtpanorama. Und dann weiß man im Prinzip, was das für eine Stadt war. Das war eine Arbeiter- und Industriestadt und richtig volle Pulle. Ne? Also da haben die Schornsteine wirklich durchgehend gequalmt. Da ist eine sicher heute aus nostalgischer Sicht ein tolles Projekt oder eine tolle Sache, aber da ist eben eine sehr schmutzige Stadtbahn durch die Gegend gefahren. Ja, die Frauen werden nicht glücklich gewesen sein, wenn sie ihre Wäsche draußen hatten und dort dann die Jule kam. Ne? Also das ist eine Stadt, die da sind Fuhrwerke gefahren, da war viel Pferdemist auf den Straßen und so weiter. Ne? Also das ist nicht alles so 20 Jahre Gold und Bling Bling und Kabarett und sonst irgendwie, ne? Sondern das hat auch, denke ich mal, auch Bereiche gegeben, die nicht so lebenswert waren. Insbesondere gerade auch auf unserer Stadtseite. Ne? Also hier sind ja Industriebauten und Wohnquartiere unmittelbar zusammen gewesen. Guckt man sich die Ortenagerstraße an, ja, Mietskasernen und dazwischen dann wieder die Fabriken und so, ne? Klar, der Marktplatz mit dem repräsentativen Rathaus mit schönen Wappen dran und dann rechts und links Hotel und ein Kaufhaus mit Fahrstuhl, ja, das sind schon tolle Dinge, die man sich, nachdem man sich gerade, wenn man unser Stadtzentrum sieht, auch ein bisschen sehen, ne? Das ist ganz klar.
Sagst du, dass das fehlt, so ein richtiges Stadtzentrum mit historischen Gebäuden? Ich meine, die Gebäude sind weg, ne? Die sind genau, unwiederbringlich genau, weg. Ja. Aber es gibt ja viele Städte, die solche Stadtkerne wieder rekonstruieren. Würdest du dir sowas zurückwünschen für die Stadt?
Nicht dieses 1:1. Ne? Also ich denke mal, natürlich könnte man sich stehe ich durchaus positiv zu einer Bebauung des Marktplatzes, dass die Stadtkirche dann auch wieder ein bisschen mehr in die Mitte rückt, dass auch da ein bisschen Leben einzieht. Also eine Wiese, von der man quasi von der Stadtkirche ja in der Perspektive wahrscheinlich sogar fast bis zur Neiße gucken kann, erschreckt mich schon auch. Ne? Das bedauere ich auch. Ja. Ne? Also Ich habe durchaus, als dann diese großen Abrissjahre kamen, und die hören ja leider nicht auf, habe ich schon die Hoffnung gehabt, dass dann auch so ein Freiraum da ist, auf dem man sich nochmal neu austoben kann. Und man muss es ja nicht vierstöckig oder sonst irgendwie machen, sondern angelehnt an die Brüschen Zeiten, zweistöckig um den Marktplatz rum und mit ein paar Laubengängen und so weiter. Also hätte man, also da gäbe es genügend. Ja. Ja. Und ich glaube, es gibt genügend kluge Architekten und engagierte Architekturstudenten, die da einen riesen Freiraum sehen würden, um sowas wieder gerade in diesen hinteren Bereich, in den östlichen Bereich, dann ein bisschen urbaner hinzukriegen. Ja. Meine, für mich ist das Stadtzentrum, Stadtkirche bis zum Berliner Platz, ab da an ist das alles schon wieder so zerfasert durch diese große Straße und durch diese Balustraden auf der sogenannten Ladenstraße, ja, mhm. dass man da nur an verschiedenen Stellen da so rüberkommt, das ist vertan, das sind Sünden der 70er, 80er Jahre, die trotz aller Bemühungen einfach nicht zu heilen sind.
Mhm. Was denkst du, warum dort um die Kirche, dass dieses Areal nicht angegangen wird? Fehlt da einfach der Mut aus der Stadt, dass man sagt, okay, wir gehen das jetzt an? Oder fehlen da einfach die Menschen, die sagen, wir wollen das jetzt? Was denkst du, wo?
So wie ich es verstanden habe, sind das wirklich fehlende Investitionen oder fehlende Investoren, die da eine Chance sehen, Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Also ich habe da wenig Vorwürfe der Stadt zu machen, ja, oder der FEG oder wie auch immer. Die versuchen schon innovativ da ein bisschen was zu machen, auch mit dem Alzheimer-Wohnen dort und solche Sachen da, gerade hier am Berliner Platz. Ich denke, das mangelt einfach an Investoren, die hier eine Chance sehen, Geld zu verdienen, mhm. ja, mit Vermietung. Und so.
Okay. Wir warten mal ab. Ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Was jetzt so die grüne Mitte angeht, ne, das ist ja auch noch ein riesengroßes Thema.
Naja, ich weiß nicht, am Tag der Städtebauförderung wurden die Dinge ja vorgestellt, die jetzt erstmal so geplant sind. Das ist sicher auch nicht für die Ewigkeit, aber es ist, denke ich mal, zumindest mittelfristig eine schöne temporäre Lösung gewesen mit Eisbahn, mit Wasserfläche, mit Theaterbestuhlung. Also das fand ich schon irgendwo durchaus reizvoll. Man muss es dann natürlich gescheit bespielen. Es darf nicht irgendwo wieder zu Dreckecken oder zu Orten werden, wo man denn nicht gerne hingeht.
Hm. Wenn du so an die Forster Stadtgeschichte denkst, gibt es irgendwas, was du dir zurückwünschen würdest? Was definitiv fehlt, beziehungsweise was wieder aufleben müsste?
Naja, so eine Jule mal rumpeln zu hören, das wäre schon mal eine ganz schöne Sache. Aber
also schwarze Jule, die Forster Stadtbahn, nee, sozusagen, genau. Also für die es nicht kennen.
Da mal so eine Fahrt mal zu erleben und was es wirklich bedeutet hat für die Menschen, wenn so ein qualmendes Objekt dann hier durch die Stadt rattert, das mal so zu erleben. Gut, könnte ich machen, könnte mal nach Brünn fahren, da kann man sowas noch erleben, da gibt's noch eine Schwesterbahn. Aber egal. Nein, wenn du mich jetzt so ganz genau fragst, diese Stadt war ja letztlich auch mal eine Doppelstadt. Ne? Also wir haben, also 1897 wurde Forstberge, die östliche Seite, eingemeindet. Ne? Das war jetzt sicher auch unspektakuläres Dorf, auch mit wenig Industrie, aber eben dann mit der Bebauung der 20er Jahre, diese Uferbebauung, das war sensationell.
Also ja, wenn man die alten Bilder, da kann man ins Träumen kommen, ne?
Da kann man ins Träumen kommen. Sieht. Das war modern. Ich fand es auch menschenfreundlich. Das war Licht, das war Luft, das war Wasser da. Also das war schon toll. Ne?
Also man ist praktisch hier in der Industrie, in dem Industriebereich gewesen, was verraucht, staubig und dreckig war, und man ist über die lange Brücke gegangen und stand in einer ganz anderen Welt drüben auf der anderen Seite.
Irgendwie ja, genau. Ja. Und auch diese, erstmal das Gefühl, dort zu wohnen, glaube ich, das wird sicher schön und schön gewesen sein. Aber eben auch der Anblick dieser doch sehr durchdachten Anlage, ja, die ja auch ja, knapp einen Kilometer oder so dann so ein Panorama gegeben hat. Das wäre schon eine schöne Sache. Und überhaupt, sage ich mal, den dass dort auf dieser anderen, auf der nun polnischen Seite, dass da auch wieder ein bisschen mehr so Leben reinkommt. Das das würde ich uns hier auch als Forst irgendwo so wünschen, weil alle Bemühungen der letzten 20, 25, 30 Jahre, Einwohner hier zu halten, neue Einwohner anzuziehen, sind ja aus meiner Sicht komplett gescheitert. Ne? In meiner Schulzeit waren wir 27.000, 28.000 Einwohner. Heute sind wir 10.000 weniger. Das macht sich schon bemerkbar. Ne? Wir hatten in meiner Zeit, da gab es 7 Oberschulen oder 7 polytechnische Oberschulen, ja, und Riesenspartakiaden hier auf dem Stadion und so weiter, ne? Und so viele Fußballmannschaften und so viele ja, Vereine und so weiter. Und das hat natürlich dann abgenommen und dann der Wegzug der jungen Menschen tut dann sein Übriges. Ne? Müssen die Vereine zusammengehen und dann werden die Häuser eben noch abgerissen im Stadtzentrum und also keiner mehr braucht und keine neuen gebaut, weil eben das so ein Stückchen fehlt. Und das ist so ein Stückchen meine Hoffnung, dass ich das mit einem etwas sich entwickelnden Stadtteil Žažeky, dass dann eine Entwicklung reinkommt, die dem ständigen Schwund oder das gerade noch so Halten von 18.000 Einwohnern, dass das dem entgegenwirken könnte.
Also meinst du, dass drüben auf polnischer Seite wieder Gebäude gebaut werden, die man auch also relativ einfach von Forst aus über die Lange Brücke besuchen kann?
Genau, das ist nämlich der Punkt. Wir haben uns ja vor Jahren mal entschieden, also wir, vielleicht, das finde ich jetzt vielleicht falsch gesagt, aber nicht die lange Brücke wieder aufzubauen. Also so waren ja die ersten Ansätze 1990, sondern dann erst 10 Jahre später außerhalb der Stadt einen nahen Grenzübergang zu bauen. Ich will nicht den Stab brechen über die Menschen, die damals die Entscheidung getroffen haben. Es war aber trotzdem eine ungünstige, es war eine falsche Entscheidung, die ich aber, wie gesagt, aus der Zeit, oder wenn man nochmal in die Zeit blickt, durchaus nachvollziehen kann, weil die Zustände auch heute noch in Bad Muskau am Grenzübergang oder auch in Gubin da, also Guben-Gubin damals, die waren nicht schön.
Ja, mit den Grenzkontrollen, das...
Naja, die Grenzkontrollen sind ja dann irgendwann mal abgeschafft worden, aber einfach diese Staus, dieser Verkehr, vielleicht noch mit 2 Taktern, die Restbestände davon... Das war sicher für das Umfeld dieser Brückenübergänge sicher nicht ideal und lebenswert. Und so hat man dann, ja, denke ich, die Entscheidung getroffen, das nicht unbedingt in der Stadt haben zu wollen. Wie gesagt, für mich ein Fehler, langfristig ein Fehler gewesen, der vielleicht wieder zu heilen ist, weil es gibt ja eine deutsch-polnische Bürgerinitiative und auch die sich dafür einsetzt, aber auch die politischen Weichenstellungen in den Regionen, Bordi und Forst, sind ja eigentlich erstmal ganz positiv gestellt. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist das Thema auch in der Brückenkommission, in der bundesdeutschen oder in der länderübergreifenden Brückenkommission durchaus wohlwollend aufgenommen worden. Also die Entwicklung dieses Stadtteils dort drüben, wie auch immer er dann aussehen wird, steht und fällt mit einer Brücke. Ja. Aber ich sehe das schon, dass dann, sag ich mal, da mal 500 und 3 Jahre später werden es dann weit 800 und dann sind es mal wieder 1000 und dann irgendwann mal 5000 Menschen, die da Fuß fassen, die dann auch die Dinge hier stärker nutzen. Vielleicht auch kommt dann mal wieder mal eine Schule dazu oder er muss weniger schließen oder sonst irgendwie. Ne? Und unser Freibad und unsere Schwimmhalle und so weiter, das wird dann auch, sag ich mal, stabiler. Mhm. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, wie da die Zahlen so sind.
Also ich denke, das Freibad ist gut besucht. Wie ist denn so dein Eindruck? Interessieren sich die Forster für die eigene Stadtgeschichte?
Ja, ich kann es einfach nur an bestimmten Punkten so feststellen.
Das Forster Jahrbuch wird, sage ich mal, in 600er Auflage gedruckt. Und das war das vorletzte innerhalb von einem Jahr weg. Hm. Ja, man merkt auch natürlich, wenn man bestimmte Posts bei Facebook oder so sieht, es gibt ein großes Interesse an diesen Dingen. Und man merkt auch, dass zunehmend eben auch Menschen ja so über das Staunen und über das Erfreuen an diesen Dingen dann auch dann das schon ein Stückchen tiefer gehen. Ne? Mhm. Wir haben eine unglaublich steigende Zahl bei den Besuchern der Geschichtsstammtische. Ja, es hat mal die erste Veranstaltung bei Franz Vorrecht damals war mit 70 Leuten ziemlich gut besucht und dann schmolz das aber extrem ab. Dann hat man da mit weniger als 20 Leuten zwei, drei Male so gesessen. Und dann wuchs das wieder ganz stetig an, ja, und dann wurden das teilweise Großveranstaltungen, die auch nicht mehr den Charakter dann dieser Veranstaltungsreihe so ganz widerspiegelten. Dann waren das mal 120 Leute, ne? Ja. Oder wenn wir auf die Dörfer gehen, das machen wir ja auch ab und zu mal, letztens waren wir in Nauendorf oder eben auch vor Jahren schon mal in Borau, dann ist da das halbe Dorf da, ja, da sind da über 100 Leute, die von ihrer eigenen Geschichte etwas hören wollen, wobei es immer schwierig ist, wenn Menschen von außerhalb kommen, die dann die Geschichte des Dorfes dann so erklären, deshalb ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Nein, also das Interesse ist da, natürlich muss man einfach auch feststellen, das ist, sag ich mal, Menschen so um die 40, die sind schon eher seltener. Ältere Semester sind da, denke ich, da affiner und haben da irgendwo ein größeres Interesse. Das ist, denke ich, auch ganz natürlich. Wenn man da jünger ist, dann müssen erstmal andere Dinge stimmen. Da muss die Familie stimmen, da muss das mit den Kindern stimmen, da muss die berufliche Ausrichtung irgendwo fester sein und so weiter.
Also meinst du, das kommt dann irgendwann automatisch, dass man sich mehr für die Stadt interessiert oder mehr mit der Stadt identifiziert?
Ja, das muss ja nicht unbedingt für die Stadt sein oder für die Geschichte, sondern dass man dann auch den Blick heben kann, ich engagiere mich in diesem Verein oder ich gehe in den Chor oder ich mache damit und also das sind ja Dinge, die Freiraum brauchen und den muss man, denke ich mal, das ist meine Erfahrung, die kommen erst, sage ich mal, wenn bestimmte grundlegende Dinge familiär, beruflich stabiler sind, dann fängt man an auch zu gucken, also wo kann man sich eigentlich in dieser Stadt engagieren, beziehungsweise kommt vielleicht auch über die Kinder oder solche Dinge dann mit Vereinen und so weiter in Berührung und merkt man auch, Mensch, hier ist auch ein Platz, an dem ich mich wohlfühle und da könnte ich jetzt auch weitermachen. Ne? Und wie gesagt, die Stammtische sind von Menschen dieser Stadt werden die gestaltet. Ja, nicht nur, sag ich mal, dass das Plakat stimmt und dass der Ort stimmt und ein bisschen was in der Zeitung steht, sondern die werden eben auch inhaltlich gestaltet. Und das ist schon ein Zeichen, dass es da immer mehr gibt, die diesen Mut haben und da etwas mal zu sagen haben. Und man sieht es eben auch an diesen Menschen, die sich für das Forster Jahrbuch engagieren. Ja, da sind immer wieder ganz neue Autoren dabei, die dann irgendwo mal was Spannendes zu Papier gebracht haben, was dann ja dann da auch mit abgedruckt wird. Also es gibt da genügend Menschen, was eben auffällig ist. Und das liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass es doch tendenziell eher ältere Menschen in diesem Geschichtsbereich so sind, die da ein Bewusstsein dafür entwickeln, ein Interesse dafür entwickeln.
Was würdest du sagen, wie könnte man die Geschichte noch attraktiver machen, auch dass man auch vielleicht auch ein jüngeres Publikum bekommt?
Darüber haben wir nachgedacht, beziehungsweise der Enrico Schnick war es eigentlich gewesen, der ja diesen Ansatz auch schon gefahren hat hier mit seinen Bademäuseln. Und er meinte dann auch, als wir diesen 100. Geschichtsstammtisch dann begangen haben und da mal so einen Rückblick auch gestaltet haben, mach doch auch mal was für Kinder. Ne? Und durchaus haben wir uns da auch mal den ein oder anderen Gedanken dazu gemacht. Aber auch ausgetauscht mit Menschen, die sowas machen, zum Beispiel Andreas Peter in Guben, der Stadtführer dort und der auch eine Buchreihe mit auch mit Mäusen, mit Kirchenmäusen da entwickelt hat, auch ein sehr schönes, eine sehr schöne Reihe. Und der hat uns dann schon deutlich gemacht, also wenn ihr mit Kindern arbeitet, das ist nicht so einfach. Die müsst ihr wirklich mit viel Innovativität, mit viel Power, mit viel Begeisterung müsste die mal eine Dreiviertelstunde begeistern, ja. Mhm. Und da haben wir dann schon gemerkt, na, sind wir noch die Richtigen, ja, so das ja. Umfeld meiner Freunde und Begleiter, sind wir noch die Richtigen, die das stemmen können? Oder ist es nicht dann auch ein Element, was wir von unserem neuen Museum auch erwarten können, ja, mit wirklich mit Museumspädagogik, und das gibt's nicht umsonst, ne, die dann mit diesen Gruppen, Schülergruppen sonst irgendwie dann auch so arbeiten. Wir haben das ein oder andere probiert, also bin ja auch mit den kleinen, sag ich mal, im Hortbereich oder so. Wir haben durchaus auch das ein oder andere mal im Gymnasium versucht, ne?
Wie war da so die Resonanz? Also wenn ihr
ja, jetzt, und das ist das, was ich so meine. Also wir sind sogar schon dahin gegangen, auch mit einem durchaus spannenden Thema. Thomas Abendhaus kam extra aus Berlin. Sein Großvater war mal der Gymnasiumsdirektor in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, ist aber dann in den Volkssturm eingezogen worden, ist in Halbe gefallen oder verstorben. Und die Familie hat die Brieftasche wiederbekommen. Sie ist dort gefunden worden nach vielen Jahren. Und er hat diesen Inhalt dieser Brieftasche, der war hochinteressant, dort so vorgestellt. Ja. Also es gab einen Gymnasiumsbezug. Das war, denke ich, auch ein spannendes Thema, weil Zweiter Weltkrieg ist ein Thema, was auch Jüngere immer wieder interessiert. Und trotz alledem hat es einen gewissen, ich will nicht sagen Druck, aber doch eine sehr... Naja, ja, wohlwollende Erinnerung der Lehrer gegeben, Mensch, geht doch da mal hin und guckt euch das mal an und wir lassen auch dann mal eine Stunde dann frei. Aber ja, es war doch schon, hat auch Mühe gekostet, obwohl wir schon eben so, wie gesagt, vor Ort waren, ein Gymnasiumsthema hatten. Und dann noch ein Thema aus dem Bereich Zweiter Weltkrieg. Ja. Trotz alledem ist es schwierig
gewesen. Da kann ich dir aber aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch... zwei Unterrichtsstunden halten dürfen, also zweimal zwei Unterrichtsstunden halten dürfen am Gymnasium. Und ich habe am Ende zum Vorrichter zu der Lehrerin gesagt, also ich verstehe euch, wenn ihr sagt, ihr redet gegen eine Wand. Es ist wirklich echt schwer, gerade so in dem Alter, ne? Das links und rechts existiert da teilweise nicht, ne? Es gibt nur, okay, ich habe jetzt da entweder Bock drauf oder ich habe keinen Bock drauf. Okay. Im Nachhinein habe ich aber erfahren, dass die Kids das echt gut fanden, was ich da gemacht habe.
Das kommt ja häufig
so. Also nicht alle, ich gehe davon aus, ich werde nicht alle damit erreicht haben, aber das direkte Feedback geben sie nicht. Na, also man guckt halt in leere Gesichter, was wirklich echt spannend ist, muss man wirklich sagen. Also ich habe ja irgendwann mal auf der anderen Seite gesessen und habe wahrscheinlich genauso ein leeres Gesicht gehabt. Aber meine Erfahrung ist, die kriegen das schon mit, die haben da schon irgendwie Bock drauf, aber es ist nicht, ist noch nicht in ihrem Fokus.
Man muss auch cool bleiben und cool genau. sein. Und,
genau, naja, nee, das noch nicht mal, aber man muss die irgendwie an der richtigen Stelle kitzeln. Das ist so meine Erfahrung.
Wobei sie eben aber auch sehr, sehr spannende Sachen machen. Also meine Kinder sind lange nicht mehr am Gymnasium und dennoch gehe ich gerne zum Tag der offenen Tür. Ja, weil sie sehr häufig ein hochspannendes Geschichtsprojekt haben. Mhm. Ne? Also für mich waren so Highlights, dass mal Scheunow, diese Sprengchemie dort mal betrachtet worden sind, aber über eine ganz andere Schiene. Und zwar existieren doch sehr viele Postkarten von Fremdarbeitern. Also waren ja auch, sag ich mal, Franzosen zum Beispiel auch so da, ne? Und die findet man in den entsprechenden Auktionshäusern, auch gar nicht so riesig teuer und so weiter. Und da wurden einige Dinge mal so übersetzt, ja, aus dem Französischen. Also war ja eine gute Kombination, Geschichte, aber auch Französischunterricht und so weiter. Und das fand ich ein einmaliges Projekt, ja, diese Briefe da oder diese Postkarten da zu übersetzen. Und dann gab es ja mal ich weiß nicht, wie die jungen Lehrer heißen oder die da noch im Art Praktikum da sind. Dabei der Herr Michaelis Winter war das, der dann zu Forster Juden nochmal ein gutes Projekt aufgezogen hat und der aus meiner Sicht wirklich nochmal Dinge mit den Schülern da ja erforscht, gefunden, in den Archiven hat, die so noch nicht bekannt waren. Also
er ist auch sehr umtriebig, muss man wirklich sagen. Also der ist ein Lehrer, mit dem hätte ich, glaube ich, gerne Unterricht gehabt.
Ja,
muss man
ehrlich so sagen. Forst, ne?
Doch, doch. Ist er wieder? Erst am Gymnasium, ja, ja. Ah, okay. Also wahrscheinlich war es sein Referendarjahr, was er gemacht hat, aber er ist tatsächlich mit seiner Frau Lehrer in Forst.
Ja, das ist seine Frau.
Nee, Frau Michaelis. Meinst du, wenn man jetzt die jüngeren Leute mitnehmen wollen würde, also was jetzt so, ich sag mal so die 20 bis 35-Jährigen, dass man dort auch mit neueren Technologien arbeiten müsste? Also gerade was jetzt so vielleicht so ein VR-Rundgang, es gab ja mal irgendwann den Ansatz, mal einen VR-Rundgang zu machen mit den Tuchfabriken. Meinst du, das würde helfen, Menschen näher an die Forster Geschichte zu bringen?
Ich muss dir einfach mal eine andere Frage stellen. Kommst du mit diesen VR-Dingen klar? Weil ich habe jetzt mehrfach Dinge ausprobiert. Letztens erst im Suse-Museum in Hoyerswerda und auch vorher mal schon in der Jahrhunderthalle in Breslau und Wrocław. Also mein Medium ist es nicht. Also,
es ist gewöhnungsbedürftig, ja.
Man muss sich ganz schön einfummeln und ja. Manchmal hat man nicht so die Zeit, ja, sich dann da 20 Minuten dann wirklich da mit dem zu beschäftigen und dann, ja, ist jede VR-Brille scheinbar auch ein bisschen anders strukturiert. Mhm. Also mein Medium ist es aktuell nicht. Also mir ist es doch zu kompliziert.
Ne? Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Augmented Reality zu arbeiten. Das heißt, jeder hat ja ein Smartphone oder auch ein Tablet und da gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich bestehe jetzt an bestimmten Punkten. Hier ist ein Knotenpunkt, dann drücke ich auf diesen Punkt drauf und dann taucht eine alte Fabrik auf. Oder nur auf dem Telefon taucht ein digitaler Stadtführer auf, der jemand was über diesen Punkt erzählt.
Also Christian, ich denke, da leben wir in ganz unterschiedlichen Welten. Ne? Du bist da viel verwobener mit neuer Technologie. Wir nutzen natürlich das Internet und wir können auch was mit QR-Codes anfangen und wir wissen auch, was ein Podcast ist. Ja. Ja? Aber was da noch dahinter dann so möglich ist, ja, mit welchen Medien und mit welchen Hilfsmitteln da Dinge spannend gestaltet werden können. Da sind wir wirklich jetzt eine Generation sogar auseinander. Also da
bin ich selbst nicht. Denkst du, es wäre hilfreich, dass man jetzt, ob es jetzt nur die Stadt direkt ist oder ob sich eine Stelle findet, die das in Kooperation mit euch zusammen macht, dass das helfen könnte? Also ihr habt jetzt, sagen wir mal jetzt das Medienzentrum zum Beispiel, ne? Die haben jetzt eine Stelle dafür, die sich wirklich nur mit der Erstellung solcher Medien beschäftigen und ihr werdet dann als Berater mit dazugeholt oder macht das in Kooperation zusammen? Wäre das ein Ansatz, eine Möglichkeit?
Also ich denke, das ist ganz klar. Also da sind wir auch offen. Das wird sicher manchmal auch ein Zeitproblem, weil wir wirklich in verschiedensten Dingen schon eingebunden sind, ne? Und wir überlegen am Museum, wir überlegen an den Ausstellungselementen. Da gibt es auch schon Filmsachen und so weiter, die da produziert worden sind. Wir machen, wie gesagt, jetzt auch eine Kooperation mit der Bibliothek so zusammen und so. Wir sind schon ganz gut unterwegs. Und das muss man dann einfach auch so sehen. Mhm. Das sind Menschen, die eben ehrenamtlich, die sich ja hobbymäßig da mit viel Herzblut da auch so gestalten. Aber da muss man einfach gucken, wie sind so die zeitlichen Möglichkeiten, weil die Grundlagen, die wir so als für uns wertvoll gesehen haben oder sehen, Geschichtsstammtisch, Forster Jahrbuch und so weiter, die halten uns auch schon ganz gut so am Laufen. Ne? Und deshalb, die Expertise ist da. Das ist ganz klar. Ne? Also da gibt's Jule-Experten, da gibt's Textilexperten, da wissen wirklich noch Leute, wie ein Webstuhl einzurichten ist und so weiter. Sie werden weniger, das muss man auch wissen, ja, natürlich. Die Expertise ist da und da kann man auch immer Menschen ansprechen. Ne? Also der Museumsverein ist da sicher offen. Ne?
Also es bräuchte nur jemand, der das sozusagen ins Digitale übersetzt.
Ohne Frage. Das sind so, denke ich mal, die Dinge, die uns nicht mehr so gegeben sind.
Ne? Langweilig wird ja also nicht.
Ne? Das auf alle Fälle
nicht. Das auf alle Fälle nicht. Aber wie siehst du denn so generell so das Leben hier in der Stadt?
Also es ist schwieriger, ohne Frage. Ich denke, es ist schwieriger geworden mit der Corona-Zeit und es ist schwieriger eben auch mit den Dingen, die jetzt danach gefolgt sind. Das spaltet ganz eindeutig, ne? Und ich selber muss immer wieder auch tagtäglich Dinge finden, wo ich einfach sage, da wo man mal auch eine Meinung haben muss, das muss auch dann mal so gesagt werden. Aber ich will auch mit den Leuten eben ein Forster Jahrbuch gestalten. Und das ist mir dann auch egal, was der letztlich da am Wahltag denn da so für ein Kreuz macht. oder wie der eben auch zur Impfung sonst irgendwas gestanden hat oder steht. Auf alle Fälle ist es aber trotzdem ein ständiges Abwägen und ein schwieriges Feld geworden. Und ich denke mal, es hat ja wirklich auch Vereine gespalten. Ne? Mhm. Also, trägt man nur eine Maske, trägt man sie noch nicht und lässt man sie nur, und haut man nur auf die Politik drauf oder und geht am Montag da zur Demo oder eben auch nicht und findet das nicht alles so toll, sondern findet es eben dann.
Also meinst du, dass Schwarz und Weiß noch weiter auseinander gerückt ist und dass diese so eine Grauzone eigentlich gar nicht mehr oder weniger gibt?
Also ich denke, das ist so gewesen. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass wieder bestimmte Wellen und Wogen, die groß aufgeschlagen sind, dass sie sich auch gerade wieder ein bisschen abebben und man auch vielleicht wieder im Alltag so ein Stückchen zusammenkommt, ne, und sich was ich denn auch wieder an gemeinsam an Rosengartenfesttagen freut oder sich freut, dann alle mal zusammen wieder mal auf die Rennbahn zu gehen oder so, wo dann solche Dinge einfach dann nicht mehr die Rolle spielen, sondern wo einfach das Erlebnis und auch das Schöne, was so wieder geworden ist, auch mal gemeinsam zu feiern ist. Ne? Aber ich weiß eben auch, dass oder es war jetzt wirklich auch das letzte Dreivierteljahr sicher kein einfaches Jahr. Auch meine eigene Kirchengemeinde war immer wieder in der Kritik, wenn man hier mal eine Position bezogen hat, die nicht jeder gut fand, ne, und aber ich denke, letztlich muss man diese Position haben, das gehört dazu und das ist ganz wichtig, aber ich denke, es gilt auch im Allgemeinwohl dann eben auch nochmal zu gucken, wo kann man auch was zusammen machen, ja, wo kann man sich engagieren für diese Stadt, für etwas Positives und nicht nur immer. Und das ist ja, denke ich mal, ich weiß nicht, ob es generell ein Leiden der Forster ist, aber dass die Dinge sehr negativ zu sehen und immer nur zu schimpfen auf die doofen Stadtverordneten, auf die doofen Bürgermeister, Bürgermeisterinnen. Sind ja alle doof und die können ja alle nicht. Ne? Und das ist so wenig zielführend.
Mhm. Ja. Ist das so der große O-Ton, den du so mitbekommst von den meisten?
Nee, von den meisten bekomme ich das nicht mit, aber es sind eben auch so Lautsprecher, ja, die gar nicht unbedingt so die Mehrheit irgendwo so darstellen, aber die so laut sind und die poltrig sind. Und ich meine, wir kennen ja bestimmte Stadtverordneten, die da populistisch da immer den Hau drauf machen müssen. Und die sind laut, die werden auch gehört, aber sie sind nicht die Mehrheit, ne? Aber man denkt es. Ja. Ja, man denkt es.
Na, je lauter man ist, umso besser wird man natürlich auch gehört. Was magst du an der Stadt? Gibt's irgendwas, wo du sagst, ohne das möchte ich nicht leben oder das gefällt mir am meisten? Also ich persönlich nehme immer als Beispiel zum Beispiel den Wasserturm. Wenn ich jetzt eine Weile weg war aus Forst und ich fahre die Spremberger Straße runter und sehe im Hintergrund schon den Wasserturm stehen, ich erwische mich immer da wieder dabei, dass ich so ein leichtes Schmunzeln kriege. Ich meine, ich habe jetzt damit auch nicht ganz so viel zu tun, ne? Und ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, wie sehr man dann auf dem Rosengarten und auf dem Wasserturm rumreitet als Forster. Auch wäre es so toll. Ja, wir haben nun mal einen schönen Wasserturm, definitiv. Aber ich merke es dann immer wieder, ich sehe den und denke mir so, ach ja, ist okay, das ist zu Hause.
Also ich finde, wir liegen traumhaft. Ja. Und ich habe, also wir liegen traumhaft im Dreieck Dresden, Berlin, Breslau, Wrocław. Ja. Und ich freue mich umso mehr, dass ich so die letzten 10, 15 Jahre auch gerade diese östliche Seite mit all ihren schönen Dingen, Museen, Skansendörfer, auch Archive, die sich jetzt da eröffnen in Zielona Góra und so weiter, dass ich das einfach, dass mir das gegeben ist, das mitzunutzen. Ja. Und ich bin so heilfroh, dass ich zu einer Blockbuster-Ausstellung nach Berlin fahren kann und oder auch zum Eisbären-Eishockeyspiel oder zum tollen Konzert oder sonst irgendwie. Und ich bin auch wieder so heilfroh, aus diesem Moloch und zum Teil auch schmutzigen Stadt wieder hierher zu kommen und wieder auf die Scholle zu fahren. Und In anderthalb Stunden kann ich am Zwinger stehen, ja, und kann deutsche Hochkultur dort bewundern. Das ist so, so schön, ja. Hm. Und trotz alledem, wie gesagt, kann man dann sich wieder auch in durchaus so eine Kleinstadt mit seinen Freunden, auch mit seiner Übersichtlichkeit wieder zurückziehen. Und ich hab es so bedauert, in den 90er Jahren habe ich viele Freundinnen und Freunde verloren, die ihr Glück in der Ferne gesucht haben und vor allen Dingen auch in der Ferne der großen Städte. Und das waren bunte Menschen, das waren Musiker, es waren Menschen, die einfach Begabung hatten, ja. Mhm. Und die aber in Berlin, wo auch immer, einer unter vielen gewesen sind, mhm, ja. Und hier, ich singe zum Beispiel auch im Gospelchor mit, ne. Wir sind der einzige Gospelchor in Forst, ja. Und die Menschen freuen sich dran, ja. Da kommen da 80, 100 Leute zu unseren Konzerten. Ja Gott, in Berlin, da gibt's 30 oder 40 so eine Chöre. Und da ist das überhaupt nichts Besonderes. Ja, da kann ich wahrscheinlich jede Woche zu so einem Konzert gehen. Aber hier kann man gestalten, man kann sich schön machen, ja. Man kann mit Freunden was gemeinsam auf die Beine stellen. Ich meine, das ging in den 90er Jahren los, da hatte ich Freunde gehabt, mit denen haben wir eine Weltladen gegründet. Das waren noch so die Reste so der Öko-Friedens- und Gerechtigkeitsbewegung so noch aus der Wendezeit. Ne? Dann haben wir weitergemacht, ja, und haben uns einen schönen Laden auf der Berliner Straße gebaut. Wir haben Straßenfeste gemacht. Ja Gott, das wäre eins von Hunderten am Wochenende in Berlin gewesen oder so. Aber hier war es das Straßenfest auf der Berliner Straße. Ne? Und wie gesagt, hier kann man eben auch Leute mal für ein einzelnes Haus begeistern. Also in dem Fall für die Stadtkirche, glaube ich, haben wir gerade die Sängerbank saniert. Da haben wir dann relativ mit simplen Mitteln und mit ein bisschen Medienarbeit haben wir dann eine Spendenaktion und zack, waren da mehrere tausend Euro zusammen, um diesen Künstler da zu bezahlen. Mhm. Das ist ein schönes Objekt geworden.
Ich habe die Fotos letztens gesehen, also es sah ja wirklich verheerend aus da hinten.
Ja.
Nach dem Sturm, nach dem Wasser, alles. Also wir sind ja auch öfter mit dem Hund und das war wirklich schon echt katastrophal.
Warst du jetzt auch nochmal da?
Jetzt noch nicht, ne. Ja. Also wir waren schon eine Weile nicht mehr da, weil das da auch so zerfahren war durch die LKWs. Deswegen war es halt auch kein schönes Erlebnis mehr da hinten.
Geh mal vorbei. Also,
ihr seid fertig, man kann es wieder.
Okay, die Bank steht. Wir haben auch ein paar QR-Codes dort hinterlegt mit Forster Köln.
Okay.
Ja, auch das, ja.
Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, das macht auch wirklich Spaß. Also wenn man mal die Waldrunde dort hinten geht, also es ist sehr, sehr entspannt, muss ich wirklich sagen. Also ich war da sehr oft, sehr gerne. Gut, der erste Teil, wenn man jetzt von Junghans kommt, von der Fischerei, das ist so, ja, man hat halt links und rechts nur Teich. Aber wenn man an den Teichen vorbei ist und dann Richtung Sängerbahn kommt, dann ist es so richtig Wald, wie man sich so vorstellt. Also, das kann ich jedem nur empfehlen. Was würdest du sagen, was dir hier in der Stadt fehlt?
Ja, ich denke, es sind die jungen Menschen, die ein Stück weit fehlen. Christian, ich kenne dich oder beziehungsweise bin zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden durch ein Foto, wenn ich mich recht erinnere. Das war, glaube ich, ein Foto vom Kreishaus. War da so eine Art Giebel fotografiert, dann da war da eingedruckt Studie 2.0 oder
okay,
so.
Ja.
Und so ein Foto von einem Forster habe ich noch nie gesehen gehabt. Ja. Und dann hast du, weiß nicht, ein, zwei Jahre später dich mit der Blumenfee zusammengetan und zum Valentinstag dann da so ein kleines Event da gestaltet mit Blumen und Fotosession. Und das war so für mich so ein Punkt, dass ich dachte, ja, diese Generation, da muss es jetzt noch mehr geben, die so viel Freude, so viel Enthusiasmus in diese Stadt bringen, die Ideen in die Stadt bringen, auch was Neues durchaus. Und davon gibt es ein bisschen aus meiner Sicht, vielleicht bin ich da auch in einer falschen Blase oder so. Aber ich erlebe davon zu wenig. Das kann man so sagen. Und was mir dann, wie gesagt, noch fehlt, ja, das, ich hatte es schon mal angedeutet, also das Thema Lange Brücke ist ein Thema, was mich umtreibt. Da hoffe ich drauf, dass da ich das noch erlebe, dass wir da nochmal rübergehen. Und dann, denke ich mal, wird es wird manche Lücke, die ich erlebe hier in dieser Stadt, auch wieder geschlossen werden mit neuen Menschen, mit neuen Ideen, auch mit ein bisschen anderer Kultur vielleicht, die sich uns ja schon auch ähnelt, aber die trotzdem irgendwo auch nochmal neu ist. Ansonsten, ja, diese Ladenstraße, ja, ist für mich so ein ganz schwieriges Feld dort, ja. Klar, wäre es schöner, wenn es ein bisschen bunter und voller wäre, ne? Aber ich muss dann auch ehrlich sagen, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ich nutze sie ja selber kaum, ne? Hm.
Aber da kann ich dir aber sagen, das ist auch der FEG ein Dorn im Auge. Und das möchten die auch gerne ändern. Hm. Definitiv. Das ganze Areal, dadurch, dass es halt so hochgesetzt ist und halt, man hat halt nur vorne den Zugangspunkt und hinten den Zugangspunkt. Ja, ja. Da muss auch was passieren. Und das weiß auch die FEG. Aber das ist halt auch eine erhebliche Investition.
Das ist eine erhebliche Investition. Und wie gesagt, wir selber sind ja gar nicht mehr so vielleicht die Stadtgänger, die dann auch in den Geschäften rumbummeln oder so.
Wie oft gehst du noch in der Stadt shoppen?
Bewusst gar nicht. Ich, natürlich, wenn ich dann mal ein Buch brauche, dann bestelle ich mir das nicht bei Amazon. Ja, weil im Grunde ist es für mich genauso teuer, dann eben auch bei Bergers zu bestellen. Ansonsten deckt mein Großbedarf eigentlich so der Supermarkt ab. Ja, und bei Schuhgröße 46, 47 bin ich in der Forst wahrscheinlich auch nicht gerade gut bedient. Ja, wobei ich es bisher nicht ausprobiert habe. Das ist ganz klar, aber ja, das nimmt man dann doch mal im Urlaub eher mit, wenn man dann mal in den großen Centern irgendwo so ist. Ne? Nee, also wie gesagt, da geht's nicht, den Stab zu brechen, weil man selber ja mit dazu beiträgt, dass die Innenstadt eher nicht so super frequentiert wird. Ja. Ich freue mich aber unglaublich über diesen neuen Bäcker da an der Ecke. Ne? Also das ist, man merkt, wie dann auf einmal doch so eine Ecke, die eigentlich so ein bisschen tot war, doch wieder da so eine Lebendigkeit an diesen Platz dort bringt, trotz der Befahrenheit dieser Straße dort. Aber kehrt man schon ab und zu mal ein und holt sich mal ein Eis und setzt sich dann nochmal hin. Und das finde ich schon ganz gut.
Das stimmt. Das hat auch wirklich gefehlt dort oben. Wenn du einen Tag lang die Macht über die Stadt hättest, du darfst entscheiden, was hier passiert, was hier nicht passiert. Und das muss, egal was du entscheidest, muss das so bleiben, für immer. Und keiner darf das mehr rückgängig machen. Was würdest du machen?
Nur eine Sache?
Du hast einen Tag lang die Macht über die Stadt.
Okay, also, wie gesagt, dann hat Forst eine lange Brücke, da dreht sich da der Bagger. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass die Jule ausfährt. Also nicht bloß im Museumshof dann steht, sondern dass die tatsächlich wenigstens touristisch dann erschlossen ist und dann fährt die auch zum Rosengarten. Ja.
Das heißt, du würdest neue Schienen verlegen und einmal bis zum Rosengarten hinterfahren
damit. Jawohl, und die kreuzt auch die Deutsche Bahn. Das Also die Bahn war ja nie in der Südstadt, ne? Das ist ganz klar. Ja. Aber dann fährt sie auch in die Südstadt, also dann fährt sie auch zum Rosengarten. Dann gibt es wieder in der Stadt ein Wasserturmfest und dann nicht bloß mit der zweiten, dritten Liga an Bands, sondern dann werden es wieder gute Bands sein, die dann einfach auch so aktuell sind.
Ich höre da einen leichten Unterton raus. Kommt da so ein leichter Unterton mit, oder?
Nein, gar nicht. nein, wirklich nicht. Aber die ersten Wasserturmfeste, da wurde schon ganz schön geklotzt. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Und das waren tolle Dinge. Und das kann auch neben dem Rosengartenfesttagen dann auch noch seinen Bestand haben. Dann gibt es eben zwei Volksfeste. Ne? Mhm. Und dann gibt es eine zweistöckige Bebauung, angelehnt an die Brühlzeit, an der Nord-, Ost- und Südseite des Marktplatzes, ja. Und das werden nicht bloß so Häuser sein, sondern es wird eben auch laubengangmäßig sein, dass man dann durchaus auch im Schatten dann eines Laubenganges dann mal seinen Kaffee schlürfen kann. Und nebenan gibt es dann noch den gute Pizzeria. Ja, solche Dinge. Also das werden schon doch durchaus Träume, wenn man da mal so einen Tag herrschen kann.
Also und auch du würdest, genügend Mittel hat. Du würdest sozusagen die Stadt mehr, mit mehr Entertainment füllen. Also wenn man das jetzt alles so, wenn man das jetzt alles so zusammennimmt und runterbricht, was du gerade gesagt hast.
Nicht dauerhaft, ne? Aber eben so diese Dinge, die.
Ja, aber dass man einfach mehr Angebote hat.
Natürlich.
Na, das ist jetzt nicht so, wir haben jetzt einmal im Jahr Rosengartenfest, um die Kirche ist dreimal oder zweimal die Woche Markt und dann war es das aber auch schon. Und vielleicht einmal nochmal ein Herbstfest oder ein Weihnachtsmarkt.
Ja, das steht und fällt natürlich eben auch mit einer gewissen Generation, die vielleicht nicht mehr so gerade so vorhanden ist, also mit jüngeren Menschen. Ne? Deshalb greift das ineinander. Wenn solche Dinge wieder da sind, denke ich mal, wird es auch mehr Menschen geben, die denn hier kleben bleiben über Ausbildung und über eine medizinische Schule und oder die einfach irgendwo auch Freude haben und sagen, nee, also Cottbus, das kann auch Forst sein, ja. Da ist auch nicht Abend dann gleich um 19 Uhr der Bürgersteig oben, sondern da kann ich auch noch mal ein bisschen losziehen. Ne? Ich meine, solche Dinge wie Franzl oder auch jetzt das neue oder relativ junge Weiße Ross noch, das fehlt natürlich bis zu so einer Orte. Ne? Da könnte es ruhig noch 2, 3 mehr geben. Und auch nicht außerhalb, sondern eben doch wirklich auch in der Stadt und im Zentrum.
Also, dass man abends auch einfach mal schnell nochmal losgehen kann trifft sich.
Ohne, dass man noch buchen muss. Ohne, dass man buchen muss. Ist ja auch schon so, ja. Ist ja gar nicht mehr so, dass man überall reinkommt.
Naja, es gibt, gerade für die jüngere Generation gibt es nicht viele Möglichkeiten. Zu unseren Zeiten hatten wir 2 bis 3 Diskos. Mhm. 4, 5 teilweise sogar, ja. Wenn man sich am Wochenende entscheiden musste, wo man hingeht.
Richtig, ja.
Jetzt gibt's nicht eine mehr. Na, Boa ist zu, das Blue ist zu, Staatsreserve.
Kennst du auch noch, ja? Wie lange haben die gemacht eigentlich?
Die Staatsreserve?
Ja.
Na, da gab's doch jetzt erstmal wieder ein Revival, sag ich mal.
Stimmt, ja, die haben ja nochmal der Open Air da angefangen.
Also die ersten Staatsreserve-Partys, alter Schwede, das will ich nicht vergessen. Ne? Also da haben wir da an dem Innenhof gestanden und das war wirklich, also dieses Erlebnis, ne, das war neu damals, ne? Die Musik war gut, die Leute waren gut.
Ja.
Es war brechend voll. Es hat einfach Spaß gemacht. Aber so wie es denn jetzt neu aufgelegt wurde, weiß ich nicht, ob das Konzept das Richtige war, aber dort wurde auch eingebrochen, die Technik wurde geklaut. Ja. Was ich halt auch echt verwerflich finde, muss ich sagen, hier wird was gemacht für die Jugend und dann sowas. Also es hat sich jemand gedacht, ey, wir machen das und dann wird's eingerissen. Finde ich eine absolute Frechheit. Also das fehlt aus meiner Sicht, um der Jugend wieder ein bisschen was zu geben oder generell mehr Entertainment.
Ja, ich denke, es muss solche Orte geben. Was ich den Initiatoren, den Investoren, den Machern dieser Dinge eben mal ein bisschen wünsche, und das zeigt das zum Beispiel auch das Beispiel Manitou, einfach mal den langen Atem. Ne? Also das dieses dann nach einem halben, dreiviertel Jahr dann wieder die Flinte ins Korn werfen, das ja kann wird sicher auch gute Gründe dafür geben, aber das wünschte ich mir mehr, dass Menschen irgendwo ein bisschen in der Stange bleiben, ihren Traum auch wirklich zielgerichtet da so verfolgen. Ich meine, der Frank, der hat es gut gepackt, das Weiße Ross läuft auch so aus dem Stand, denke ich mal, wunderbar und entwickelt sich dazu einer schönen Sache. Und so denke ich mal, wenn man jetzt nochmal genau gucken will und sich nochmal die Zeit, dann gibt es schon noch ein paar. Aber es gibt eben auch viele Dinge, die sind aufgeploppt, sind auch von den typisch negativen Forstern auch wieder dann oder so über die tot geredet worden, wird sowieso nicht und ach, wird ein Haufen Dreck wieder geschmissen und so weiter. Und wenn du Christian wirst du wahrscheinlich sogar selber erlebt haben,
sagt der
den Kopf als bunter Hund eben raus, dann gibt es eben auch Dröscher und Neider und sonst irgendwie. Ne?
Ich habe damals, wo ich meinen Laden hier aufgemacht habe, ich habe ja, bevor ich den Laden überhaupt schon hatte, habe ich ja bei Facebook schon die Seite gegründet und habe ja damals komplette Werbung schon über...
Den Laden in der Bahnhofstraße?
In der Bahnhofstraße. Mhm. Ne? Und habe ja komplett dort schon Werbung gemacht und einen Kommentar, den werde ich nicht vergessen. Ich habe halt ein Foto gepostet von, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Und dann habe ich nur noch ich habe ein Foto von dem Laden gepostet, von der Umbauphase. Und dann schrieb einer drunter einen Kommentar, wer ist denn das und was sind denn seine Qualifikationen und ob sowas in Forst überhaupt gebraucht würde. Ich denke mir so, krass. Also warum? So, und dann halt die typische Frage beim Einwohnermeldeamt: Was machen Sie denn? Was wollen Sie? Sie haben doch in Dresden gewohnt. Was wollen Sie denn hier in Forst?
Okay, das sind natürlich mehr als Ungeschicklichkeiten.
Ja. Das, und das ist nicht nur einmal passiert, ne? Das ist wohl von mehreren Stellen schon gesagt. Und diese Negativität Neuem gegenüber, das ist halt schwierig, sage ich mal. Ja. Ist halt echt schwierig. Es waren auch viele, die gesagt haben, ja, warum machst du deinen Laden nicht in Cottbus auf? Also, wie du vorhin schon gesagt hast, in Cottbus bin ich einer von 100.
Richtig.
Hier in Forst, das so wie ich meine Arbeit mache oder gemacht habe, das gab's vorher nicht.
Sehe ich.
Also, deswegen, ja, ich gebe dir voll recht, es fehlt Leute, die machen. Ja. Na, und die dann halt auch durchziehen und sich nicht beirren lassen, wenn jemand irgendwie was Negatives sagt. Und dann gibt's aber auch andererseits die Leute, die müssen es auch nutzen. Na, wenn jetzt jemand kommt mit einem neuen Angebot, na, wie das Cosmoplanet zum Beispiel, ist auch eine Rieseninvestition. Mhm. Sowas gibt's hier in der Region auch nicht. Ja, das Pipapo vielleicht, aber das ist nicht mal halb so groß. Mhm. Aber die Leute müssen es halt nutzen.
Das ist halt richtig, also das glaube ich auch und das wünsche ich dem Projekt auch und ich wünsche dem Projekt vor allem auch eine gescheite Straße.
Das ist eine Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe, absolute diese Straße Katastrophe. Dorthin. Also man denkt ja, man kommt da sonst wo an. Ne?
Ja, das stimmt.
Nee, also ich denke, es gibt auch diese Wassergeschichten, die wir haben und so weiter. Das könnte noch irgendwo ein bisschen mehr nach außen gehen. Ich meine, das ist die nice Geschichte, auch der Müllgraben. Ich habe Freunde, die sind jetzt hierher gezogen, oder zum Teil eben wohnen in Westdeutschland, aber eben arbeiten auch hier. Die haben eine Müllgraben-Tour gemacht, ja, doch die meine Güte, das habe ich ja noch nicht mal gemacht, ja. Also
wir haben uns Paddleboards gekauft und sind über den Müllgraben gefahren. Ja. Ich habe einfach gesagt, komm, lass uns mal über den Müllgraben fahren. Ja. Ey, das ist wie eine andere Welt.
Das ist wie eine andere Welt, das glaube ich auch.
Das, also wenn man das von der Straße aus sieht, ja, alles super, alles voll zugewachsen. Und dann sind wir mit den Paddleboards da lang gefahren und hinter den alten Fabriken gerade was Bereich am Haag lang geht, ne? Also dachte ich, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, wenn man die alte Rattenvilla sieht, ne? Wie die,
richtig,
ja,
richtig.
Die ist halt langsam, die rutscht halt langsam in den Mühlgraben rein.
Ja,
aber das ist, ich kann das echt jedem nur empfehlen. Also was eine absolute Katastrophe sind, die tiefen Brücken, ne? Wo man halt nicht drunter durchfahren kann.
Ja, also ich weiß nicht, man muss ja fast 10 oder noch mehr mal umsetzen, ne? Wenn man mal den ganzen Mühlgraben abfahren will, ne?
Nee. Also gut, wir passen, unter einer Brücke passen wir durch.
Okay.
Wenn wir uns wirklich sehr flach machen, das ist so eine Straße, wenn das Wasser nicht ganz so hoch steht, da passt man drunter durch, mit dem Paddleboard, mit dem Boot, also mit dem Kanu glaube ich nicht. Da muss man schon umsetzen, aber 5-mal muss man dann umsetzen.
Mhm.
Und das ist halt echt, das verdirbt einem so ein bisschen die Laune, aber ansonsten so eine Müllgramm-Tour kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das macht schon Spaß.
Denke ich auch, also es steht noch auf meiner To-Do-Liste. Also andersrum sind wir schon gefahren. Da hatte ich mir das Glück, dass mich mein Freund mitgenommen hat zum Herrentag.
Ja.
Aber den Mühlgraben nochmal abzufahren, das glaube ich, da kriegt man nochmal einen ganz neuen Blick auch auf die Stadt und auch auf diesen Mühlgraben selbst, der ja eigentlich, das Mühlgraben, da sind wir groß geworden, meistens noch mit Industrie behaftet, aber dass der auch tolle Ecken hat, so, ja. Wie gesagt, nochmal einen ganz neuen Blick und einfach auch Wassergrundstücke, wo du denkst, meine Güte, nicht schlecht.
Oh ja. Das ist also wirklich auch die Wassergrundstücke, ne? Das, wenn man im Bereich Schwimmbad hinten lang fährt. Das ist schon nicht schlecht, ne? Also da haben sich auch manche Leute haben sich da echt schön eingerichtet.
Genau.
Muss man wirklich sagen. Das hat doch richtig so ein. Ja, das hat so ein bisschen Spreewald-Feeling auch dahinter.
Das hat Spreewald-Feeling, ja. Ohne Frage. Gerade
und
diese Ecke da hinten.
Man muss auch wirklich sagen, wenn man jetzt Sonntagvormittag zum Beispiel dort unterwegs ist, ey, da ist mehr los als in der Stadt. Auf dem Mühlgraben. Da kommen einem die Kanuten entgegen, also die paddeln stromaufwärts und dann fährt man dann mit seinem Paddleboard lang und plötzlich kommen die einem wieder vorbeigeschossen. Dann machen ja Sonntag früh machen die ihre Ausfahrten oder ihr Training oder was auch immer. Also wie gesagt, absolut empfehlenswert.
War ja auch mal ein guter Sportverein, also überhaupt die Kanu-Leute. Also sind ja auch sogar Medaillengewinner bei Olympia hier erwachsen. Also von daher gibt's da schon noch eine schöne Tradition. Da sind wir schon wieder bei der Geschichte.
Da sind wir schon wieder bei der Geschichte und so schließt sich der Kreis. Ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Ich würde das jetzt hier auch beschließen für heute. Gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest? Möchtest du nur irgendwas loswerden?
Nee, ich bin gespannt auf dein neues Projekt. Du hast es mir schon mal gesagt, wie es heißt. Kleinstadt.
Ach, der Podcast. Wieder Kleinstadt-Vibes.
Genau.
Ne, um einfach, also Vibes halt, um so mal das Gefühl zu bekommen, wie denn die Stadt tickt oder was die Stadt für ein Gefühl hervorbringt. Ja. Ne, also das würde mich schon mal interessieren. Und ich glaube, je mehr Menschen ich so spreche, umso besser wird es den Leuten da draußen auch deutlicher, wie die Stadt wirklich ist.
Genau, und ich denke auch, dass durchaus eben du Menschen im Blick hast, die positiv in die Stadt hineinwirken und der, wie heißt das so schön biblisch, der Stadt Bestes suchen. Mhm. Und das, da freue ich mich drauf, was da so an Ermutigung auch so kommt. Vielen Dank, lieber Christian.
Ich danke dir, dass du da warst. Das war die zweite Ausgabe Kleinstadt Vibes mit Frank Henschel. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was über die Forster Stadtgeschichte mitnehmen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr mehr davon hören möchtet, abonniert doch bitte den Podcast auf Apple Music und Spotify. Dort bekommt ihr jeden Sonntag eine neue Folge. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir gerne entweder eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge Kleinstadt Vibes.